Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege, Trommelwirbler und Freund Marvin.
Und mir gegenüber sitzt Fingervirtuose Chris.
In unserem Podcast reden wir über Musik und darüber, wie diese uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Warum wir sie einmal gehört haben und heute vielleicht nicht mehr. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wechselseitig geben wir uns ein Album zum Hören auf. Der andere muss sich dann das meist unbekannte Album zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Nun Marvin, welches Album hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe heute mitgebracht The Fragile von Nine Inch Nails. Das ist das, wenn ich alles täusche, das dritte große Album von Nine Inch Nails, was 1999 herausgekommen ist. Es ist ein Doppelalbum, hat eine ganze Menge Tracks, die ich dir da zum Hören aufgegeben habe. Natürlich habe ich dieses Album nicht 1999 gehört, als es herausgekommen ist, habe es aber trotzdem diesmal einen etwas älteren Tonträger mitgebracht. Genau, The Fragile von Nine Inch Nails. Chris, warum glaubst du, habe ich dir dieses Album denn überhaupt aufgedrückt?
Ja, gute Frage. Ich habe mehrere Vermutungen. Ich würde jetzt aber erstmal zwei äußern. Das eine, und das wurde jetzt auch schon in unserer Vorbereitung jetzt ein bisschen deutlich. Marvin hat hier gerade so einen Stapel an Nine Inch Nails Platten rausgeholt. Ja, du bist, glaube ich, sehr großer Nine Inch Nails Fan und ich habe mich mit dieser Band halt nie beschäftigt. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen analog sehen zu dem, was ich zum Beispiel mit The Mars Volta habe. Das ist so eine Band, wo ich vielleicht noch nicht so wirklich den Zugang zu gefunden habe, die vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, um reinzukommen. Und du hast gedacht, ein Doppelalbum wäre natürlich der perfekte Start dafür. Was ich aber auch noch erkannt habe, ist, dass durchaus dieses Album sehr vielseitig ist und viele Dinge, die wir in den letzten Jahren gehört haben, auch gemeinsam an neuer Musik abgefeiert haben, dass da durchaus Aspekte immer wieder zu finden sind. Ich weiß nicht, ob Nine Inch Nails die erste Band war, die diese Dinge gemacht hat, aber es sind auf jeden Fall Aspekte, die ich wiedererkannt habe. Und ich bin da, glaube ich, sehr gespannt drauf, ob du mir dazu stimmen würdest. Soweit erstmal dazu. Ja, was denkst du denn, was ich für Bands im Sinne hätte, die von Nine Inch Nails sich so ein bisschen haben inspirieren lassen?
Ich habe das Album, das kann ich ja vielleicht sagen, selber wieder so ein bisschen erst für die Vorbereitung ein bisschen gehört. Weil, Chris, wie du ja schon so schön gesagt hast, Nine Inch Nails ist irgendwie, zumindest wenn man in meinen CD-Schrank schaut, ein großer Teil meiner musikalischen Frühsozialisierung gewesen. Aber in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, war ich eigentlich nicht mehr in einer aktiven, starken Nine Inch Nails-Phase, in der ich diese Musik super viel gehört habe. Und dementsprechend, als wir uns kennengelernt haben und uns über Musik ausgetauscht haben, habe ich das vielleicht hier und da mal erwähnt. Aber es war doch irgendwie nie so das Thema und weil eben von euch oder eben von dir das auch irgendwie, du diese Band nicht gehört hast, kamen wir auch nie zu Gesprächen über diese Band. Und dementsprechend habe ich selber jetzt auch dann schnell wieder so ein bisschen rückblickend neu entdeckt und vor allem mich ja auch beim Hören gefragt, was habe ich an dieser Band eigentlich damals so großartig gefunden oder warum hat mich diese Band so gepackt, dass ich jetzt einen ganzen Stapel von CDs von denen habe und die ja zum Teil wirklich auch noch hören kann und ganz gerne höre, das kann ich ja vielleicht auch mal vorwegnehmen, habe aber jetzt auch mit diesem, würde ich sagen, schon großzügigen Abstand, mit dem ich diese Alben jetzt nochmal neu gehört habe, dort viele Dinge auch nochmal gehört, die ich vorher gar nicht gehört habe, was da an Musikgeschichte vielleicht drin steckt, an Referenzen, an Verweisen und vielleicht auch an Vorwegnahmen, was sozusagen Nine Inch Nails vielleicht stilistisch vorgelebt hat und dann transformiert später 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre woanders aufgetaucht ist. Ich weiß nicht genau, an welche Bands du da gedacht hast. Ob man irgendwie an zwei, drei Stellen sagt, da ist vielleicht ein bisschen Radiohead schon drin an Stellen. Oder ob man sagt, natürlich kommt da auch, hat Nine Inch Nails irgendwie gerade mit diesen Veröffentlichungen in den 90ern es irgendwie auch geschafft, einen Industrial Rock, auch wenn er selber ungern so bezeichnet wird, irgendwie an Pop anzuschließen und auch mit der ganzen Ästhetik, die er gefahren hat, eigentlich auch gewissermaßen eine gewisse Soundästhetik von New Metal eigentlich vorweggenommen, die irgendwie da er eigentlich in den 90ern, ich will nicht sagen erfunden hat, aber wo er irgendwie sehr weit vorne dran war. Und auch wenn man sich jetzt sozusagen mal rückblickend so ein bisschen dieses ganze, die ganze Bildsprache anschaut, die er benutzt hat irgendwie in den 90ern oder frühen 2000ern, merkt man halt, ja, das kommt gerade alles wieder. Und das fand ich sehr witzig, wie er das damals eigentlich schon bedient hat. Und damals war dann irgendwie Glitch-Art und dieses irgendwie neue Digitale und Verzerrte, was total verrücktes Neues, was da irgendwie aus so einem Industrial Alternative Rock irgendwie herausgesponnen ist. Und heute springen Bands wieder auf diesen Zug auf, ohne das offiziell unter so einem Label Industrial zu fahren oder ohne jetzt offiziell irgendwelche Nine Inch Nails Referenzen zu haben. Aber man merkt so ein bisschen, dass diese Leute das bestimmt in ihrer Jugend mitgenommen haben. Und das sind vielleicht so, ohne dass ich da jetzt, wie gesagt, weitere Bands nennen könnte, die das alles anschließen, würde ich zumindest sagen, ja, das, solche Dinge stecken da komischerweise drin und die habe ich früher nicht gesehen. Und klar, als ich dieses Album gehört habe, das war Mitte der 2000er, war ja diese Entwicklung gerade auch vielleicht gerade, da war New Metal vielleicht gerade auch frisch durch als Trend. Da gab es noch gar keine Retro-Welle davon und jetzt sehe ich das aber wieder eigentlich, was damals für eine Ästhetik eigentlich entwickelt wurde.
Ich glaube, das ist auch sehr spannend. Also mit so viel Abstand dann nochmal auf so ein Album zu gucken und auch in der Zeit konnte man ja auch einfach nicht wissen, was passiert dann letztendlich mit The Fragile oder mit Nine Inch Nails insgesamt. Wer bezieht sich dann da drauf? Wo du jetzt gerade Radiohead meinst, die habe ich in der Tat halt auch viel daraus gehört. Wenn man da jetzt mit 1999 rangeht, habe ich sie, glaube ich, dann eher, habe ich dann gemerkt, okay, so weit weg sind Nine Inch Nails eigentlich gar nicht von dem, was. Also klar, die Soundästhetik ist eine ganz eigene und da musste ich auch echt zugeben, da habe ich eine Weile gebraucht, um da reinzukommen. Aber da sind sehr viele Aspekte vom Songwriting drinne, die ich bei Radiohead auch gesehen habe, gerade in den Platten, die dann um die Jahrtausendwende erschienen sind. Amnesiac zum Beispiel. Ich habe auch ganz viel von der Band Deus rausgehört, eine belgische Alternative Rock Band, auch sehr großartig, die auch diese Verschrobenheit in einem etwas helleren Sinne, die ich jetzt in einer dunkleren Art und Weise dann bei Nine Inch Nails entdeckt habe. Ja. Was denkst du denn, war mein erster musikalischer Aha-Moment, den ich hatte mit diesem Album? Also das erste Mal, wo ich so gedacht habe, okay, das ist toll.
Ja, vielleicht kann ich ja kurz erzählen, warum ich überhaupt dieses Album von Nine Inch Nails.
Genau, das wäre auch noch eine Frage, die ich noch gestellt hätte.
Genommen habe, weil ganz oft, wenn man sich so Compilations anschaut oder irgendwelche YouTube-Videos über Nine Inch Nails oder irgendwelche ehrwürdigen großen Artikel, die Trent Reznor und sein Projekt Nine Inch Nails eben beschreiben, dann wird immer The Downward Spiral von 1994 als das große Werk von ihm beschrieben. Dass man sagt, gut, die Sachen, die davor ganz früh, also 89, dieses erste Album Pretty Hate Machine und seine EPs, die dann 92 kamen, die hatten noch so ein, die waren noch sehr dem New Wave verhaftet, die hatten noch so einen, ja, irgendwie post-punkigen Einschlag, die hatten noch nicht so eine ganz eigene Musiksprache gefunden und mit Downward Spiral hat er irgendwie dieses Mammutwerk geschaffen, was dann ja auch mit Hurt, was dann ja von berühmtermaßen von Johnny Cash gecovert wurde, irgendwie diesen Ewigkeitsstatus erreicht hat und irgendwie auch dieses also nicht zu überbietende Werk für ihn eigentlich steht, was irgendwie, er hat nie tiefer gedacht und tiefer gesungen als in The Downward Spiral, ist so oftmals die Beschreibung seines musikalischen Schaffens und selbst Menschen oder selbst Personen, die weiterhin sagen, Nine Inch Nails macht gute Musik und er ist jetzt nicht irgendwie Mainstream geworden, halten daran fest, dass The Downward Spiral so die Spitze ist und dieser Meinung folge ich gar nicht unbedingt. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe bei mir. Zum einen, weil ich gar nicht diese diskografische Entwicklung mitmachen konnte, weil ich eben erst in den 2000ern auf Nine Inch Nails gestoßen bin. Ich bin erst durch sein 2005er Album With Teeth überhaupt erst auf die Band gestoßen. Also als er schon durch sein tiefstes Drogenloch eigentlich durch war und durch diese sehr suizidalen Phasen auch eigentlich da schon durch war, hatte dann eigentlich erst ein Live-Album von ihnen, 2002er Live-Album von dieser Band, mir geholt, was so eine Art Best-of war für mich, die mir einen sehr totalen, sehr schönen Überblick über die Band gegeben hat. Und dann habe ich erst angefangen, The Downward Spiral und danach The Fragile mir zu kaufen. Also so ein bisschen um drei Ecken eigentlich habe ich mir die Diskografie rückwärts so ein bisschen erschlossen. Und ich war natürlich absolut von The Downward Spiral überfahren und geflasht, hatte aber trotzdem, um vielleicht mal einen Punkt zu machen, kann bis heute, glaube ich, The Fragile mehr abgewinnen, weil es für mich noch mehr Facetten aufmacht und gerade in diesen atmosphärischen, instrumentellen Parts irgendwie was einen Moment ausspielt, den ich sonst manchmal nicht so häufig bei anderen Alben sehe, die wesentlich stärker songorientiert denken, wo ich bei The Fragile gerade wirklich mag, wie auch manche Songs so untypisch aufgebaut sind, dass man sich denkt, das würde man doch normalerweise niemals irgendwie auf ein Album bringen, weil es ist kein Interlude, es ist auch kein richtig eigenständiger Song, wie ist das denn aufgebaut? Aber er hat es dann trotzdem gemacht und trotzdem diese Fülle an Material auch versucht zu halten und gesagt, okay, ich habe jetzt so viel hier interessante Sachen, dass ich dachte, dass das für mich eine Stärke des Albums ausmacht, was einfach einen musikalischen Mood betrifft, den ich so bei The Downward Spiral noch nicht gesehen habe oder den ich The Downward Spiral oder andere Stärken, aber das fand ich an The Fragile stärker. Und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen gerade die Songs, die weniger so in so einem klassischen Popgewand daherkommen und dann vielleicht auch fast ein bisschen anbiedernd sein können an manchen Stellen, dass sozusagen eher die instrumentalen Stücke, die auch ein bisschen sphärischer aufgebaut sind, die ein bisschen mehr ausholen, die vielleicht auch ein bisschen mehr mit Kontrasten ausspielen, dass die vielleicht auch die Songs waren, wo du eher so das Gefühl hattest, interessant, was da so passiert. Also vielleicht schon so ein Song wie auf der ersten CD, La Mer, der ist relativ weit hinten.
Exakt.
Der mit so einem sehr, also der fast keinen Text hat, nur so einen kreolisch gesprochenen Vierzeiler und sonst eigentlich so ein Klaviermotiv hat, was in einem Dreivierteltakt ist, was dann über einen Vierviertel-Schlagzeug rhythmisch total interessant aufgebrochen ist. Und sich dann nach und nach immer weiter hinten hinaus steigert. Und solche Songs, die gibt es gar nicht mehr so oft auf oder in dieser Art, glaube ich, auf späteren Alben. Und ich dachte mir, es sind am ehesten vielleicht solche Songs, die Chris, also die dich irgendwie reinziehen in das Album, weil was da sonst passiert, auch, sag ich mal, instrumental, gitarrenarbeitsmäßig, das findest du langweilig. Oder da würdest du jetzt nicht sagen, boah, tolles Gitarrensolo oder tolles Riff, was er da spielt, sondern ich dachte, es muss irgendwie über ein gewisses Gefühl, eine gewisse Atmosphäre gehen, die nicht nur textlich transportiert wird, sondern die irgendwie auch in der Art und Weise, wie das Soundcollagen aufgebaut werden sind. Also ja, ich glaube, solche Songs wie La Mer haben vielleicht am ehesten einen Einstieg ermöglicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Da hast du es eigentlich schon sehr gut getroffen. Also ich würde auch nicht sagen, La Mer war jetzt nicht mein erster Moment, das war zwei Songs vorher mit Pilgrimage, wo dann diese Marschmusik auf einmal kommt. Ja. Die ich halt soundästhetisch total spannend fand, wo auch, das kannst du gleich beantworten, wo ich, wenn du den Part auch toll fandest bei dem Album, dann will ich zurückspielen, warum findest du dann den Walzer bei Enter Shikari scheiße auf dem neuen Album? So viel dazu. Ansonsten muss ich sagen, war genau das, was ich jetzt, und ich habe das Album wirklich jetzt viel gehört, was für mich dieses Album halt auch wirklich sehr zusammenhält, ist diese atmosphärischen Tracks, teilweise auch das Instrumentale. Und ich fand es halt so ein bisschen komisch, weil ich wusste sehr wenig über Nine Inch Nails. Ich weiß ja jetzt auch gar nicht, du hast mir das jetzt ein bisschen eingeordnet, dass das, was auf The Fragile passiert, eigentlich ein bisschen untypisch ist. Und ich war halt eigentlich auch sehr überrascht, weil ich dachte, okay, das ist eine Band, die geht sehr dann auch über so intimes Songwriting, auch über Texte. Das machen sie natürlich bei anderen Songs. Aber was mich halt sehr gecatcht hat, war die Atmosphäre, die über die Instrumentals aufgebaut werden. Und das sind diese Momente, wo halt auch dann Entwicklungen gar nicht mal lyrisch dargestellt werden, sondern dann halt eben über die Musik. Also La Mer zum Beispiel als Song, wo er gar nicht spricht, gibt der Story, die ich da jetzt lyrisch in dem ganzen Album sehe, total den wichtigen, da ist total der wichtige Punkt drin. Und auf der zweiten Platte, der letzte Track, Ripe with Decay zum Beispiel, der halt auch total die interessante Instrumentalpassage hat, auch total interessant soundästhetisch gestaltet ist und darüber Inhalte vermittelt. Und das finde ich halt sehr spannend. Und gerade die Abschnitte, wo es dann mehr ins Rockige reinging, fand ich, obwohl ich ja eigentlich nicht so der elektronischen Musik zugewandt bin, aber da dachte ich mir immer so, boah, nee, das war dann halt immer so hookmäßig und dann so schön irgendwie so Post-Grunge-Riffing. Halt, das fand ich halt dann immer, das hat mich halt eher immer rausgerissen, das hat mich aus dieser Atmosphäre rausgebracht, die dann auch teilweise in Tracks wie Somewhat Damaged am Anfang, was ja einen total erstmal vor den Kopf stoßt, wenn man das erste Mal dieses Album anhört und du hast dann diese total manischen, auch, also was bei vielen Songs ja auch der Fall ist, was mir aufgefallen ist, sehr häufig diese Idee des Elektronischen. Also es wird sehr häufig einfach ein Part die ganze Zeit wiederholt. Es wird gelayert. Das, was sehr untypisch bei Rockmusik ist. Und das waren für mich, finde ich, auch die stärksten Passagen. Wenn ich mir jetzt das Ganze aber auch anhöre und auch die Lyrics anschaue, das ist ein Album, was insgesamt dann doch sehr negativ und sehr, ja, sehr geprägt ist, auch von negativen Gefühlen. Wie, auf welcher Ebene hatte ich das damals dann abgeholt? Auf einer lyrischen Ebene oder eher auf einer musikalischen in der Zeit, wo du dann damals dieses Album lieben gelernt hast?
Ich glaube, ich kann da auch ganz, ganz ehrlich einfach sagen, dass Nine Inch Nails auch einfach noch diesen Ruf hatte durch die 90er Jahre, vor allem einfach eine Band, die Tabus bricht, gerade in den Musikvideos, die irgendwie schocken, die irgendwie heftige Szenen darstellen und allein schon dieser sehr martialische Name Nine Inch Nails. Also ich glaube, so eine Grundfaszination, die von dieser Band ausging, lag einfach darin begründet, dass sie irgendwie ja, einfach schräge, verbotene, wilde Sachen zeigt und dadurch irgendwie ausbricht. Und das natürlich für so mich als irgendwie 14-, 15-jährigen Knirpsen natürlich was irgendwie Attraktives hat, weil ich diese Art von rebellischen Ausbruch irgendwie total gut und mutig fand und mich selber natürlich dann auch irgendwie sehr hart vorkam, weil ich diese Art von Musik gehört habe und sie ausgehalten habe und wie so, als ob man schon in einen Film ab mit FSK 18 reingeht, obwohl man erst 14 ist. Ich glaube, es war auch durchaus so ein ganz banaler Grund, der mich zu dieser Band geführt hat und gar nicht unbedingt so eine extrem starke Überidentifikation mit den Themen, die dort inhaltlich verhandelt wurden. Also allein schon die Drogenerfahrungen, die dahinter stehen. Da kann ich zumindest so frei sprechen und sagen, ich war niemals in einer so tiefen Depression wie die dort musikalisch irgendwie beschrieben wird. Und deswegen war es für mich auch nicht unbedingt ein Album, was irgendwie einen therapeutischen Effekt für mich hatte. Natürlich kann man sagen, dass ich in der Pubertät natürlich irgendwie auch Depri war oder mich irgendwie so als Emo-Junge irgendwie natürlich auch in so einer Rolle gefühlt habe, des sensiblen, aber auch verletzten jungen Menschen, der dann mit solcher Musik versucht, sich in eine Stimmung hereinzuversetzen. Aber rückblickend weiß ich natürlich auch, dass das halt irgendwie auch viel einfach aus einer pubertären Stimmung heraus entstanden ist, in der man für sowas Dunkles irgendwie auch vielleicht viel mehr anspricht. Es ist ja auch witzig, wie ich auf diese Band wirklich gestoßen bin. Das waren ja noch Zeiten, wirklich früher 2000er kann man so sagen, da haben wir dann unsere Musik natürlich alle illegal gedownloadet, wie man das damals gemacht hat vor Streamingdienst.
Schön LimeWire.
Und das war bei uns Casa Light. Wo man sich natürlich den Musik runtergeladen hat und dann halt irgendwie in den Pausen zugeschoben hat. Und man muss dazu sagen, es war 2002, 2003 oder was, ich hatte gerade, Linkin Park war total ganz oben die Fahnen und habe dann, man sucht dann einfach, gibt irgendwas in diesen Suchmasken ein und habe dann alle mögliche Musik versucht von Linkin Park mir herunterzuladen, weil die auch viel so Underground-Zeug rausgebracht haben auf so Tonträgern, die es nur exklusiv für den Fanclub gab und dann nur in den USA. Das wollte man natürlich alles haben.
Die hatte ich auch alle.
Und da hat man natürlich dann stundenlang verbracht und irgendwie bei Casa Light und halt ähnlichen Seiten irgendwie versucht, dieses Zeug runterzuladen und habe dann, das ist sozusagen der Witz, ein Nine Inch Nails Cover von Linkin Park gefunden und ich wusste überhaupt gar nicht, wer diese Band ist, Nine Inch Nails, und hatte nur gesehen, der Song ist Wish, ein relativ berühmter Song von früher, also wirklich noch vom ganz alten Album, der noch viel straighter und rockiger daherkommt und natürlich total stark von Chester da eingesungen und gecovert wurde, der wahrscheinlich auch total Affinität zu Nine Inch Nails hat, also das kann ich jetzt rückblickend auch viel mehr verstehen, warum jemand wie Chester total sich mit diesem Text identifizieren konnte. Und darüber habe ich erst dann diese Band Nine Inch Nails entdeckt. Also man kann dazu sagen, dass auch in meinem direkten Umfeld, dann in der Schule, niemand Nine Inch Nails gehört hat, weil das schon potenziell natürlich irgendwie auch eher eine Industrial-Gothic-Grufti-Mucke war. Allein durch die Art und Weise, wie diese Videos halt in den 90er Jahren total schockiert sind. Und es gibt heute noch ein Video zu dem Lied Happiness in Slavery, das gibt es bei YouTube nicht. Das ist immer noch gesperrt. Wenn man sich das angucken will, muss man auf die heftige Seite Vimeo gehen. Da kann man sich das Video in voller Länge anschauen, bei der eben ein Mann von einer riesigen Maschine erst sexuell erregt und dann zerhackstückelt wird. Also alles in so einer sehr arthausigen, schwarz-weiß-Ästhetik. Aber das war halt ich glaube, das ist zumindest die Geschichte, wie ich damals zu Nine Inch Nails gekommen bin und warum ich das irgendwie total cool fand, dieser harte, böse Musik. Und habe dann erst später mit der Zeit überhaupt erst viel mehr von den Texten auch verstehen können. Und vielleicht, um auch in den Kontext zu The Fragile zu machen, The Downward Spiral ist ja im Prinzip, endet ja eigentlich mit einem Suizid, wenn man so möchte. Oder ist ja eigentlich das Ende, der letzte Song von The Downward Spiral vorhört, beschreibt eigentlich einen Suizidversuch. Also vorher ist jemand, der systematisch alle Weltverhältnisse immer destruktiver gestaltet, gewalttätig ist gegen andere, gegen die Welt und am Ende diese totale Gewalt gegen sich verkehrt. Und wenn das Album fängt so an mit so einem Lied, das heißt Mr. Self-Destruct, und der vorletzte Song ist halt The Downward Spiral, was eigentlich sozusagen den Tiefpunkt beschreibt. Und The Fragile ist eigentlich die Fortsetzung dieses Albums, dass davon ausgeht, dieser Suizidversuch ist gescheitert. Und jetzt versucht diese Person, das dann sozusagen nochmal aufzuarbeiten. Und deswegen ist The Fragile viel weniger aggressiv und viel sozusagen schon, es ist vielmehr so ein schon gedemütigtes Wesen, das dort spricht, was schon einmal durch das dunkle Tal schon geschritten ist und dann nicht wieder zurück will, sondern irgendwie versucht auch wieder herauszukommen, aber am Ende trotzdem im Dunklen bleibt und nicht rauskommt. Aber es ist sozusagen, es ist eigentlich gedanklich in der Albumkonzeption ist The Fragile eigentlich die Fortsetzung von The Downward Spiral, eben nach einem gescheiterten Suizidversuch, wie weiterleben, nachdem man sozusagen ganz unten war, wie sich irgendwie wieder hochziehen und das versuchen. Und das habe ich, glaube ich, mit 14, 15 noch gar nicht in dieser Breite verstanden, was da also dranhängt. Habe aber schon damals auch gesagt, dass ich nicht uneingeschränkt gerade diese beiden Alben, auch gerade im Verbund, nicht unbedingt jeden uneingeschränkt so empfehlen kann, wenn man vielleicht gerade psychisch labil ist. Also das habe ich schon gemerkt, dass diese Musik vielleicht tröstend ist für viele, das mag auch sein, aber für manche glaube ich auch wirklich, also es ist ein Downer, das ist kein Partycrasher in dieser Musik.
Ja, da kann man glaube ich so ein bisschen, also wenn man so ein paar Songs da rausnimmt, kann man die vielleicht schon auf einer Party spielen, wenn man sie aus dem Kontext rauszieht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke da jetzt zum Beispiel an Starfuckers Incorporated, der übrigens mein Hasstrack auf diesem Album ist, weil er halt auch inhaltlich nichts zu der Story bietet. Das klingt so, als würde er irgendwie andere, als würde er Leute, die nur den Fame suchen, irgendwie scheiße finden. Da kenne ich jetzt keine Hintergrundgeschichte zu.
Da gibt es so ein paar Hintergrundgeschichten, dass es da unter anderem um die Kooperation mit Marilyn Manson ging, der eine Zeit lang. Also die haben zusammengearbeitet, haben sich irgendwie auch gut verstanden irgendwie. Und Marilyn Manson hat sozusagen die ersten drei Alben, die er produziert hat, waren irgendwie auch bei mit Trent Reznor mit dabei. Und da gab es wohl einfach wohl immer so ein paar persönliche Fäden und ein paar Differenzen. Aber es gibt sozusagen, wenn man sozusagen sich die Fantheorien anschaut, gibt es da auch eine ganz andere Menge an Prominenten, die dort implizit mitschwingen, den er dort so ein bisschen ans Bein kackt. Mein letzter Stand ist zumindest, dass das mit Marilyn Manson sich wieder dann entspannt hat. Also es ging dann auch da wohl darum, dass es ging um einen Soundtrack zu einem Film, für den erst Manson im Gespräch war, dann aber Trent Reznor zum Schluss den Zuschlag bekommen hat und es da dann seltsame Formen von, Neid gab und was auch immer. Am Ende hat sich's aber entspannt. Aber ich kann auch total verstehen, dass du diesen Song mega nervig findest. Ich hab auch ein sehr sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Song, weil er für mich auch sehr rausfällt und ich glaube gerade der Refrain ist für mich einfach zu dumpf und zu stampfend. Also bei den Strophen kann ich am ehesten noch sagen, gut, das könnte auch so eine Prodigy B-Seite sein, aber dann in diesem Refrain, was soll das? Es ist für mich dann im schlechtesten Sinne so ein Bierzelt-Industrial, mit dem ich auch nichts anfangen kann, der dann wirklich in so eine Richtung geht. Der einfach nur so ein ausgestreckter Mittelfinger ist.
Ja, ich habe auch einfach das, also jetzt, wo du auch erzählst, wie stark eigentlich dann in gewisser Weise ein inhaltliches Konzept hintersteht, und ich habe natürlich jetzt nicht den Hintergrund mit The Downward Spiral gewusst. Ich habe jetzt aus diesen zwei Alben so ein bisschen rausgehört, also aus diesen zwei Hälften dieses Albums, diesen zwei Discs, eigentlich so eine Hin- und Her-Geschichte, eben diese Frage mit dem, also wenn man den ersten Song anhört, Somewhat Damaged, in gewisser Weise klingt das ein bisschen nach einer toxischen Beziehung. Später geht es dann so ein bisschen darum, dass er, dann geht es ganz viel um Selbsthass in den nächsten Songs, dann geht es da ja anscheinend auch um eine andere Person, die er kennenlernt, die aber auch diese depressiven Gefühle hat. Und so wie ich das auffasse, die er dann irgendwann Suizid auch begeht. Und dann ist dann wiederum die Frage, wie jetzt weitermachen und wie auch vielleicht mit diesem Schuldgefühl damit umgehen, dass er meinte, also da gibt es jetzt zum Beispiel diesen einen Track In the Fragile, also in dem Titeltrack, wo es ja, ich müsste jetzt mal kurz auf die Lyrics schauen, wir haben hier das schöne Booklet, da gibt es ja diese eine Zeile, die I won't let you fall apart, und in gewisser Weise geht die Story so weiter, dass es halt nicht geklappt hat. Und die zweite Albenhälfte kämpft ja eigentlich damit auch wieder, okay, wie denn wiederum zurückfinden. Und am Ende weiß ich nicht so genau, also das Ende, finde ich, wirkt auch nicht so offen. Aber umso mehr nervt es mich dann, dass halt so manche Tracks, wie halt eben Starfuckers, dann halt einfach dann da drinne sind, obwohl sie nichts zur Story beitragen oder sogar ablenken. Und wenn man ein Album schon hat, das anscheinend ein Konzept hat, warum wirft man dann so eine Tracks rein?
Ja.
Also es ist auch ein Track, den ich skippen muss. Generell in der zweiten Albenhälfte sind so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Aber den muss ich halt wirklich immer skippen, weil sonst, also das Album verliert halt auch nichts, wenn du den Song weglässt.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil mir geht das auch so. Also ich habe vielleicht nicht ganz so einen großen, aber ich bin auch nicht wirklich, der wirft mich total raus. Und ich habe auch generell das Gefühl, dass auf der zweiten CD, auf Ride, dass da mehr Songs sind, die irgendwie ein bisschen der Stimmung und Atmosphäre abträglich sind. Ich finde die erste Hälfte wirklich besser. Also ich habe das auch mir überlegt, wie kommt das, aber bei der ersten Hälfte kann ich wirklich sagen, das sind so die ersten 7 Songs, die gehen durch und es ist einfach so mega geil, mega Tunnel, mega drinne. Und gut, es gibt dann so 1-2 Songs, die dann so ein bisschen poppiger, catchiger sind, wo auch eine Ästhetik einfach, auch eine Klangästhetik, man, das ist von 99, da klingen die Gitarren alle anders und diese Drum Machines, die er benutzt, die klingen manchmal eben auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber da habe ich vielmehr das Gefühl, das ist irgendwie was Rundes, Gutes. Und bei der zweiten Hälfte habe ich echt so 2-3 Songs, die mir so ein bisschen irgendwie die Stimmung versauen. Ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, es ist nicht in dem Sinne kein absolut geschlossenes Konzeptalbum, das wirklich nur eine Geschichte erzählt. Also es wird irgendwie auch der Tod seiner Großmutter beispielsweise darin verarbeitet. Also sozusagen nicht allein nur eine Nabelschau eines depressiven Menschen, sondern es gibt auch sozusagen Bezüge oder Geschichte oder andere Stränge von anderen Erfahrungen, die damit sozusagen eingewoben sind. Das heißt, es geht manchmal sozusagen auch einfach um ganz banale Dinge wie Trauer über Verlust eines geliebten Menschen. Nichtsdestotrotz kann ich verstehen, warum bei manchen Songs oder auch einfach manche Parts man plötzlich das Gefühl hat, woher kommt das jetzt und warum wird jetzt plötzlich hier ein sehr schöner Ton, der gesetzt wurde, so hart wieder gebrochen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass habe ich jetzt leider nicht mehr alles gegengehört, weil ich auch anderes zu tun hatte, aber dass es das Ganze nochmal als Kassettenveröffentlichung und als Vinylveröffentlichung gibt, die jeweils andere Tracklisten haben, wo die Reihenfolgen geändert wurde und bei der Vinylfassung sogar noch andere 1-2 Tracks hinzugefügt wurden, einfach weil die Schnitte und Unterbrechungen in den Songs anders gesetzt sind. Also da könnte man sich sozusagen, wenn man da wirklich drauf Lust hat, sich nochmal reinsetzen und vielleicht sogar eine Reihung finden, die sozusagen diese kleinen Brüche, die wir jetzt da gehört haben, vielleicht sogar noch besser umschifft oder das besser löst. Ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt einfach mal bei der CD-Fassung, weil es sonst ein bisschen sehr unübersichtlich wird, was so die Dramaturgie angeht von dem Song, ja.
Du hast mir die Enter Shikari-Frage noch nicht beantwortet.
Ich habe den Enter Shikari-Song auch nur einmal gehört und dieses Album habe ich wahrscheinlich 50 Mal gehört. Deswegen kann ich dir nicht im Detail sagen, was mich da bei Enter Shikari... Ich glaube, es war auch nicht nur das eine Motiv, was mich da gestört hat. Oder beziehungsweise bei diesem Song, bei dem Pilgrimage, mag ich, glaube ich, einfach sehr, wie das sozusagen so scheinbar so fließend übergeht. Man hat es eher vorher wirklich...
Von dem Riffing in die Marschmusik, ja.
Genau, erst ist es wirklich so ein pulsierendes, stampfendes Ding und dann plötzlich ist es irgendwie eine Marschband, hat aber dadurch auch plötzlich so eine ganz auch bedrohliche, militaristische Assoziation. Also ich habe da immer immer Nazi-Assoziationen bei diesem Song und denke da immer so an so Gewalt, Fackelmärsche und solche Sachen. Und mag das, glaube ich, irgendwie sozusagen, dir dieses Element ganz bewusst eingesetzt wird, um so eine bestimmte Assoziation von den Klängen her zu erzeugen und nicht, um jetzt was irgendwie nochmal zu orchestrieren.
Ja, also ich finde den Song auch wirklich aus den von dir genannten Gründen grandios. Und das zeigt halt auch mal wieder mehr, genauso wie bei La Mer, dass dieser Aufbau halt auch ganz häufig dieses über ein Motiv eine Dynamik aufzubauen, das ist halt auch eine große Stärke in diesem Album. Und ich finde sowas, wenn sowas gut aufgebaut ist, es braucht für mich nicht 5000 Parts und ein geiles Gitarrensolo, damit irgendwie ein Song funktioniert. Genau, gerade diese rockigeren Sachen fand ich ja dann doch im Verhältnis ein bisschen schwächer. Nochmal zu deiner Auffassung halt auch, dass das erste Albumhälfte runter ist. Ich finde halt auch das mit The Great Below zum Beispiel auch ein super guter Schlusspunkt beim ersten Album gesetzt wird, der genau auch lyrisch ansetzt auf La Mer. Und man hat dann, also ich war dann richtig in der, ich muss auch sagen, als ich dieses Album selber gehört habe, nachdem ich habe erstmal, muss ich zugeben, ich habe es versucht am Stück zu hören, aber in der zweiten Hälfte zerfaserte es sich dann irgendwann und ich habe mich dann erstmal darauf konzentriert, nur die erste Albenhälfte zu hören und die ist so rund und habe dann mehr oder weniger das Ganze wie zwei Alben gehört. Und da muss ich einfach sagen, in der zweiten Albenhälfte ab dem vierten Song, The Mark Has Been Made, ein viel zu langes Instrumental, das ist leider das Schwächste. Und danach gibt es so eine Reihe von Songs, wo dann halt eben Starfuckers auch dazu gehört, was mir halt leider gar nicht gefällt und das ist halt echt irgendwie schade. Aber auf der zweiten Albenhälfte gibt es dann auch wiederum, und dadurch rechtfertigt sich die Existenz davon auch wieder, da gibt es so ein paar Songs, die dann doch nochmal so einen, wo ich so dachte, ich habe dann schon wieder damit abgeschlossen und dachte mir so, ja, warum Doppelalbum, ihr hättet doch einfach aufhören können, aber dann kommen da doch nochmal so geile Tracks. Ich müsste jetzt nochmal kurz auf die Tracklist schauen, um zu sagen, was genau. Genau, also vor allem, was dann so ab I'm Looking Forward to Joining You Finally und dann The Big Come Down. Das ist so spannend. Auch The Big Come Down ist auch dann wieder so ein bisschen wie Somewhat Damaged, weil man hat so eine ganz, so, das ist so, ja, du hast so eine ganz drückende Atmosphäre, die da aufgebaut wird und sie wird so immer wieder so ein bisschen durch was Poppiges, durch etwas, was man folgen kann, dann wieder aufgebrochen und das ist eine ganz besondere Stimmung und ja, also nochmal ein sehr, der Schluss vom zweiten Album gibt dann doch nochmal eine Belohnung irgendwie.
Ja, kann ich, ging mir auch ganz, ganz ähnlich beim Hören, beim erneuten Wiederhören, dass ich auch das Gefühl hatte, dass das, erstens, dass man die linke Seite sehr gut alleine hören kann, auch wenn natürlich The Great Below einen so ein bisschen hängen lässt oder schon halt eben vorzeigt, dass da noch was kommt. Aber auch an sich super geschlossen ist, aber auch, dass eben Wright, die andere Hälfte, gerade hinten raus nochmal ganz stark ist, auch dieses Underneath It All mit diesen total sozusagen durch einen Synthesizer gezerrten Vocals, die da so völlig ankämpfen, in so zerhackstückelten Wortfetzen so durchsprechen, finde ich auch, also auch mit dem letzten Song man so ein bisschen auch in der Luft hängt, weil das nicht so ein total knalliger Song ist, der einen mega, mega irgendwie bombastisch entlädt, auch das mag ich total gerne. Dass es am Ende nicht nochmal mit einem Holzhammer richtig, richtig alles einen draufhaut. Aber da muss ich wirklich sagen, es gibt da so gerade in der Mitte so ein paar Songs und Stellen, die sind nicht gut gealtert. Da merke ich auch, warum ich auch heute nicht mehr so viel Nine Inch Nails höre, wie ich vielleicht früher mal gehört habe. Weil ich auch mittlerweile viel differenzierter und genauer die Gitarren wahrnehme und höre, was passiert da an den Gitarren. Und das an manchen Stellen total gut finde, wie er das einsetzt und an manchen Stellen ist aber auch ein bisschen langweilig oder dann monoton finde oder für mich dann dieses maschinelle, loopige, gelayerte nicht aufgeht und ich mir denke, und was vielleicht eine interessante Anmerkung ist, normalerweise, also Trent Reznor kommt ja eigentlich vom Klavier, der hat ganz klassisch Piano gelernt und das ist eigentlich sein Instrument, er kann irgendwie auch ein bisschen Tuba und Fanfare oder was. Aber eigentlich kommt vom Klavier. Und bei manchen Stücken hört man das ja auch, dass er die Songs irgendwie vom Klavier so ein bisschen ausdenkt. Oder ein bisschen mit diesen Kontrasten spielt von, ich habe irgendwie da diese Maschinengeräusche und irgendwie diese ganzen, diese dunklen elektronischen Klänge und dieses Klavier. Bei The Fragile hat er sich aber ganz bewusst dafür entschieden, viele Songs von der Gitarre auszuschreiben, weil er richtig schlecht Gitarre spielen kann. Und hat aus Not eine Tugend gemacht und sagt, ich möchte, dass diese Songs alle auch so ein bisschen klingen, als wäre die Gitarre nicht gestimmt, als wäre das irgendwie alles ein bisschen schief. Und man hat ja bei vielen Songs tauchen ja plötzlich auch so total abgekackte, trockene, kleine, kurze Gitarren auf. Und das war sozusagen, das war mit System, das war gezielt eingesetzt, weil er diese Unfähigkeit, glaube ich, auch musikalisch irgendwie einbauen wollte. Und ich finde das an manchen Stellen eigentlich sehr gelungen und mag das eigentlich sehr gerne, wie er diese Unfähigkeit musikalisch realisiert. Das finde ich sehr schön. Und vielleicht noch kurz zur ersten Hälfte. Ich weiß nicht, wie viele das aufgefallen ist oder ob du das unbewusst gehört hast, aber es gibt so viele Motive und Harmonien, die in allen Songs immer wieder auftauchen.
Ja, total.
Dass du ein Klaviermotiv von The Frail hast, was dann bei We Are In This Together genauso im Gitarrensolo wieder auftaucht. Also du hast da auf einer harmonischen Ebene hast du da extrem viele Verzahnungen von sozusagen von einem Tonmaterial, was immer wieder sozusagen herbeizitiert wird und ganz viele Dinge sind total schön verzahnt und zusammenzieht und Verweise aufeinander gibt musikalisch, was finde ich vor allem in der ersten Hälfte auch super, also auch sehr, sehr gut und sauber durchgeführt wird. In der zweiten Hälfte halt so ein bisschen verwischt, aber es gibt es an so vielen Stellen, dass eben auch textlich, aber vor allem harmonisch und von Melodien Motive aufgegriffen werden. Und das gab es schon bei Downward Spiral, also die Fan-Community spricht sogar von dem Downward Spiral-Motiv. Weil das so ein Motiv ist, was sich das ganze Album zieht. Aber hier in The Fragile ist es auch. Und da merkt man dann, was eigentlich auch für eine kompositorische Genieleistung hinter diesem Album steht. Hinter allem Staub, den das irgendwie angesetzt hat und hinter aller Klangästhetik, die ein bisschen altbacken vielleicht heute klingen mag. Und auch dieser Gitarrensound, der so sehr irgendwie hoch und überhaupt keine Tiefen. Niemand kannte Djent. Das waren einfach nur laute High-Gain-Gitarren, Treble aufgedreht. Das macht heute niemand mehr so. Das macht er nicht mal mehr heute so.
Das ist auch was mir sehr aufgefallen ist, dass sehr häufig die Dynamik in den Gitarren einfach darüber gemacht wurde, dass der Fass einfach hochgedreht wurde und dann hat man halt einfach so eine einfach brummende Gitarre und ja, musste ich mir auch erstmal dran gewöhnen, so okay, das hat man mal so gemacht anscheinend. Ich muss jetzt gerade noch mal kurz auf die Tracklist schauen, weil du hattest ja jetzt gerade auch noch mal, du hattest ja gerade angesprochen, diese verschiedenen Motive, die aufgetreten sind, immer wieder. Das ist mir auch aufgefallen und ich finde, der offensichtlichste, sozusagen diese offensichtlichste Art und Weise, wo ein Motiv wieder aufgegriffen wird, ist von La Mer und dann später in Into the Void auf dem zweiten. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem Song Into the Void, den war, wo wir...
War Single-Auskopplung übrigens sogar.
Hört man auch sehr raus, weil das ist auch ein verdammter Ohrwurm. Es ist einer der Songs, der für mich am schwierigsten war einzuordnen, weil er hat total spannende Aspekte dran, aber er ist auch echt nervig. Also das ist auch was mir generell bei der Gesangsleistung aufgefallen ist. Das ist ein begnadeter Sänger, der kann das sehr gut. Und ich fand auch gerade die gewisse Gesangspassagen, da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich genau das, was bei Dillinger Escape Plan zum Beispiel Greg Bucciato auch sehr stark macht, wenn er jetzt dann stärker verzerrt singt, aber immer noch melodisch. Das fand ich sehr stark, habe ich da auch so eine Referenz zu gesehen.
Auf alle Fälle, ja.
Die da sehr offensichtlich ist. Und ansonsten ist es aber auch sehr häufig dann gewesen, dass dann so eine, diese Na-Na-Nas oder wo es dann sehr auch fast in dieses Yawling reinging, was ich halt sehr problematisch finde. Und ja, das muss er halt nicht machen, weil er halt so viele anderen musikalischen, also Gesangsfacetten aufweisen kann. Und das hat mich halt ganz häufig leider gestört, dass dann halt doch, obwohl diese Band ja so viele Klangästhetiken hat und auch so weit weg ist eigentlich von einem Mainstream-Sound, immer wieder doch diese Anbindung an diesen doch etwas biederen Alternative-Rock-Sound hat, der halt einfach in die Jahre gekommen ist. Und das ist dieser End-90er-Jahrtausendwechsel-Sound, der da drin ist, den man jetzt im Jahr 2020 halt irgendwie dann doch sehr angestaubt findet. Und es ist halt irgendwie ein bisschen schade. Was ich auch noch rausgehört habe, um jetzt so ein bisschen die Brücke zu schlagen, wo hört man Nine Inch Nails eigentlich heute raus? Weil ich glaube, was so ein wichtiger Punkt auch ist, ist, dass Nine Inch Nails ja natürlich in dieser Industrial, also ich habe nicht viel von dieser Band mitbekommen, Aber ich habe jetzt so mitbekommen, dass Nine Inch Nails so eine dieser wenigen Industrial-Bands ist, die auch von Leuten gehört wird, die nicht Industrial sonst hören.
Wie mich zum Beispiel. Ich höre kein Industrial.
Ja, genau. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was sind da denn sonst so Aspekte, die halt eben drin sind? Also einmal, man hat natürlich bei The Fragile gehört, da sind halt auch ganz viele andere Sachen drin, die Referenzen, die wir jetzt auch schon alle genannt haben. Wenn ich jetzt an heutige Bands denke, die wir in den letzten Jahren auch viel besprochen haben, untereinander in der Band, Daughters fällt mir da irgendwie ein. Gerade die Songs, die so sehr in dieses, wo du halt fast so ein manisches Gefühl hast, wo auch autoaggressive Lyrics halt irgendwie sehr, sehr gut untermalt werden, halt irgendwie Somewhat Damaged oder The Big Come Down, habe ich da sehr irgendwie rausgehört. Ja, ich habe auch teilweise so ein bisschen postrockige Vibes manchmal gehabt bei den atmosphärischen Tracks, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass dann das auch für Bands, die so ein bisschen in die düsterere Region gegangen sind im Postrock, dass die sich durchaus auch an der Klangästhetik von Nine Inch Nails bedient haben. Was denkst du denn, könnten sonst noch Bands sein? Oder wo hörst du denn Nine Inch Nails heute raus in Bands, die du heute hörst?
Das ist echt schwer, weil auch nur. Also ich habe gerade zwar gesagt, dass The Fragile irgendwie musikalisch ein bisschen raussticht, aber wenn man sich jetzt guckt, der Typ hat ja immer noch sehr viele Alben dann irgendwie rausgehauen oder diese Band, wenn man so möchte. Manche sagen dann beispielsweise auf seinem 2007er Album Year Zero hat er den Dubstep erfunden. Also was auch eine völlig überzogene falsche Behauptung ist, aber die, wo extrem viel ein viel stärker elektronischerer Sound gefahren wird, der viel mehr noch so Beats hat, die dann völlig zersägt und auseinandergenommen werden mit irgendwelchen Glitches und Blips. Also wie es dann sozusagen prominent in diesem, sag ich mal, Spät-2000er Dubstep dann plötzlich irgendwie Mainstream geworden ist. Da könnte man sagen, da hat er irgendwie ein bisschen was vorweggenommen. Aber ich würde ihn deswegen jetzt nicht als Erfinder des Dubsteps zeichnen. Und dann, ich würde sagen, ein Stück weit macht er, weil er auch bis heute immer noch viele, viele Motive immer noch ähnlich so aufgreift, ist ja ein Stück weit aus der Zeit gefallen in seiner Musik. Und sagt es auch in der Selbstbeschreibung, dass er eigentlich Musik macht, die heute keiner mehr macht. Irgendwie, oder weil er ein bisschen fährt er immer noch diesen Schuh, kann man irgendwie sagen. Deswegen aber auch wieder ein Stück weit vor seiner Zeit ist, weil er in Anführungszeichen auch ganz viel nicht mitgemacht hat. Und ja, ich hatte stellenweise zwar auch immer so Assoziationen zu Post-Rock, gerade wenn er so Songs hat, die so größere Bögen schlagen oder die irgendwie dramatisch was aufmachen, aber was da sozusagen ganz oft das für mich beim Hören immer unterlaufen hat, ist dieses das Loopen, dass er sozusagen nicht, also gerade in der Rhythmusfraktion ganz oft hat er einen Beat und der läuft halt einfach 5 Minuten durch. Das ist zum Beispiel relativ prominent bei diesem Song Just Like You Imagined, einer der stärksten Instrumentals, der Fun Fact auch Soundtrack zu dem 300-Trailer damals war und dafür nochmal sehr große Bekanntheit bekommen hat. Und das Schlagzeug hat da einen Groove, den spielt er die ganze Zeit durch und er ist halt programmiert. Und dieser Song explodiert halt so, weil plötzlich immer mehr fette Gitarren drüber gelayert werden und das richtig aufgeht. Aber dieses Schlagzeug bleibt in Anführungszeichen immer das gleiche Schlagzeug. Und live wird das völlig anders umgesetzt. Wenn man sich da dann sozusagen so Sessions anguckt, wie sie diesen Song üben, sieht man, wie der Schlagzeuger da völlig abgeht. Aber in diesem Album-Kontext hat er da einen elektronischen Beat und der läuft halt immer in Schleife. Und ich glaube, das ist das, wo man andere klassische Post-Rock-Bands, wie man dann sozusagen vielmehr auch in der ganzen Rhythmusfraktion diese großen dynamischen Bögen mitmachen und es eben nicht primär darum geht, dass man sozusagen immer mehr Soundwelten übereinander schichtet, sondern dass die Instrumente eben lauter und leiser werden, aber das dann sozusagen sehr spärlich instrumentiert ist. Deswegen, und ich merke das, glaube ich, auch deswegen, weil ich in meinem eigenen musikalischen Schaffen und Tun relativ selten denke, boah, jetzt so einen Song machen wie Nine Inch Nails. Also ich habe da einfach wenig, ich denke nicht so, boah, lass uns mal so einen Song machen oder so einen Part machen, der jetzt so ein bisschen klingt wie Nine Inch Nails. Und das hat, glaube ich, seine Gründe, weil vieles, was ich sonst höre oder womit ich mich sonst umgehe, da einfach nicht direkt anschlussfähig ist und weil es auch keine Musik ist, die über einen Virtuosentum an einem Instrument sich in irgendeiner Weise irgendwie darstellt, sondern die ganz viel einfach Trent Reznor als Person, seine Geschichte, sein Projekt, seine Kämpfe, aber auch seine Vision und seine eigene Ästhetik von so einem technoiden, depressiven, aber auch tanzbaren, elektronischen Sound bietet und der irgendwie ein Stück weit nie ganz reinpasst in so einen klassischen Rock-Combo-Band-Kontext, würde ich sagen. Auch wie gesagt, dass live anders aussieht. Aber das, da resoniert nichts, wenn ich im Proberaum bin und spiele. Oder viel weniger als bei anderen Bands.
Ja, das wäre jetzt auch noch mal eine Frage gewesen, wie stark du sozusagen eigentlich den, also ob du Nine Inch Nails eher als Rock- oder als Elektronikband ansehen würdest, weil ich habe auch ganz häufig eben dieses Gefühl, dass diese Musik, ich meine, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt nicht noch mal nachgefragt habe, aber die hast du ja natürlich auch noch mal klargestellt, dass es ein Solo-Projekt eigentlich durch und durch ist und dass es eigentlich nur um diese eine Person geht, also Trent Reznor.
Zumindest bis 2010, 11, 12, da fängt es langsam an zu kippen. Trent Reznor hat relativ prominent den Soundtrack zu The Social Network gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
Ja, kenne ich.
Da hat er, glaube ich, auch, weiß nicht, ob er da einen Grammy für bekommen hat. Auf alle Fälle wurde ein preisgekrönter Soundtrack, den er damals mit Atticus Ross zusammen gemacht hat. Und die beide verbindet schon eine längere Zusammenarbeit und mittlerweile ist man an einem Punkt, an dem Atticus Ross eigentlich vollwertiges Mitglied von Nine Inch Nails geworden ist. Also wenn man das sozusagen auch irgendwie jetzt nachliest, überall, Atticus Ross ist jetzt fester Bestandteil dieser Formation Nine Inch Nails. Aber nichtsdestotrotz, es ist im Großen und Ganzen, zumindest die ersten 20 Jahre kann man fast sagen, ist Nine Inch Nails eigentlich Trent Reznor. Seine Person und alles, was er macht und alles, was dazu kommt, ist Liveband oder eben eine Unterstützung oder mal ein Gastfeature, wenn irgendwie Dave Grohl mal auf einem Album Schlagzeug einspielen darf. Aber das ist Trent Reznor durch und durch und erst in den letzten Jahren ist das ein bisschen aufgebrochen. Ähnlich vielleicht, um diese Geschichte zu erzählen, vielleicht auch ähnlich wie bei dieser Erfahrung bei Bosnian Rainbows, dass ein Mastermind Gefallen daran gefunden hat an einem kollaborativen Arbeiten auf Augenhöhe, wo es nicht darum geht, dass eine Person eine musikalische Version von oben durchdirigiert, sondern erst aus dem Zusammenspiel von gleichberechtigten Künstlerinnen die Musik entsteht. Und ich glaube, eine ähnliche Erfahrung hat er gemacht und ist jetzt ja auch wesentlich gesettelter und verheiratet mit Kind und Hund und Häuschen. Jetzt glaube ich auch in einer ganz anderen Position, dass er nicht mehr dieser sich völlig selbst zerfleischende Künstler sein muss, der er vorher war.
Würdest du halt sagen, also das ist ja jetzt vielleicht auch eine ganz interessante Parallele, die du auch vorhin schon aufgemacht hast, halt mit Linkin Park und mit Chester Bennington. In gewisser Weise ist da ja auch irgendwann mal der Punkt gekommen, wo sie aufgehört haben, diese Themen zu verhandeln in den Lyrics. Und unglücklicherweise ein paar Jahre später hat Chester Bennington hat dann Suizid begangen. Ist jetzt diese Frage, wie stark ist sozusagen, wird das jetzt in den Lyrics noch behandelt? Ist das jetzt heutzutage sozusagen immer noch das Thema? Wird es einfach mit einem anderen Blick behandelt? Geht es immer noch um ihn und seine Geschichte? Oder haben sich Nine Inch Nails jetzt sozusagen auch wegentwickelt von einer persönlichen Band und zu einer persönlichen Geschichte weg zu etwas anderem? Würdest du das schon sagen?
Ich glaube, da gab es zwei Brückenalbum, eben dieses 2005 erschienene With Teeth, was so ein bisschen das Zeichen von Trent Reznor war, ich lebe noch, ich bin jetzt raus aus Rehab und ich bin clean und ich habe es irgendwie geschafft. Also der erste Tiefpunkt kam ja schon nach The Downward Spiral, wo ja 5 Jahre Pause war und dann irgendwie erst völlig kaputt, aber irgendwie geschafft, dieses Album herauszubringen, dann großer Erfolg, viel getourt, dann aber wieder abgestürzt. Dann irgendwie noch mehrere gerichtliche Verfahren, sehr viel Ärger gehabt und dann lange Zeit wieder nichts. Es gab, wie gesagt, zwischendurch so ein Live-Album, aber das war eigentlich auch nur abgekämpft. Und With Teeth ist kein Album, es ist erstmal kein Konzeptalbum. Da gab es mal eine Idee, aber die hat er verworfen. Es ist also viel stärker ein wesentlich elektronisch rockiges Album, was über Einzelsongs funktioniert. Was mich damals auch als 15-Jähriger total angesprochen hat dadurch. Also das war sozusagen der erste Direkt-Release, den ich wirklich verfolgt habe und auf dem ich hingefiebert habe. Und dementsprechend ist es auch ein viel leichteres Album, weil es nicht mehr so eine Dichte und Schwere hat. Es hat trotzdem sehr traurige Songs, die auch da sehr tief gehen, aber es hat auch fängt sozusagen an, auch stärker politisch zu werden und politische Themen anzusprechen und so eine Art gesellschaftliche kritische Wende irgendwie einzunehmen, wie man das ja bei manch anderen Bands manchmal auch erlebt hat, wo dann nach Phasen einer ganz langen psychischen Auseinandersetzung mit eigenen Problemen so eine Art von Wende hingibt zum politischen, gesellschaftlichen. Und das hat in dem Album dann danach von 2007, Year Zero, das eigentlich eine Art amerikanische Dystopie skizziert, nochmal ins Extrem. Also das war wieder ein Konzeptalbum, was durch und durch eine politische Abarbeitung an der amerikanischen oder an der US-amerikanischen Politik ist, in einem ganz starken Stil. Und ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Übergangsalben waren, die notwendig waren, weil ich in jüngeren Erscheinungen vermischt sich das wieder stärker. Ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe selber diese Band dann eben ab Anfang der 2010er ein bisschen aus den Augen verloren, als ich mit dem Studium angefangen habe, andere Leute um mich herum, hat sich das irgendwie viel bei mir verändert und ich hatte dann auch niemanden mehr, mit dem ich Nine Inch Nails hören konnte, sondern da waren halt nur irgendwelche hippen Philosophiestudierenden.
Hattest du denn vorher Leute, mit denen du Nine Inch Nails hören konntest?
Dann ja, die habe ich ja alle missioniert. Und da habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren, aber was ich jetzt auch gehört habe, merkt man, dass er jetzt eigentlich aus einer relativ, also viel reiferen und gesettelten Perspektive immer noch politische Texte schreibt, aber auch gleichermaßen sehr introspektiv eigentlich Musik schreibt und eigene Probleme sozusagen auch vertont, aber die viel weniger, glaube ich, einen so stark autoaggressiven Zug haben. Also sie sind durchaus noch melancholisch, sie sind auch aggressiv, aber dieses ganz stark autoaggressive, wirklich ein bisschen ins Depressiv gehende und das auch irgendwo auch Zelebrierende vielleicht, das ist ein bisschen gewichen und kann man jetzt natürlich traurig sein, weil es jetzt irgendwie nicht mehr so tief ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass es in meinen Augen, finde ich jetzt die Musik, die er später rausgebracht hat, finde ich eigentlich teilweise reifer und erwachsener. Und gerade auf einer der jüngsten Erscheinungen gibt es dann wirklich auch ganz ehrwürdige Referenzen, wo man fast denkt, das könnte jetzt auch ein David Bowie-Song sein, im besten Sinne. Also die auch eine Freundschaft verbindet, die beiden. Also die kannten sich auch, haben auch zusammen performt und alles. Also da merkt man plötzlich wieder ganz andere Seiten plötzlich durch und durch kommen und also ich freue mich eigentlich, dass er irgendwie es geschafft hat, da rauszukommen und nicht wie so viele andere Künstler, die, sage ich mal, in solche Extreme reingehen, aus diesen Extremen nicht wirklich unbeschadet rauskommen, beziehungsweise sie gar nicht überstehen.
Ja, das klingt in der Tat persönlich sehr, sehr gut für ihn. Dann stellt sich für mich trotzdem so ein bisschen die Frage, findest du, also du meinst ja jetzt, die neueren Sachen sind reifer, ehrwürdiger, würdest du auch sagen, die sind besser? Würdest du sagen, The Fragile ist nicht das Beste? Oder welches wäre denn jetzt dein Lieblings-Nine Inch Nails Album? Und wo würdest du The Fragile eigentlich einordnen jetzt heutzutage? Also du hattest ja jetzt auch Gründe genannt, warum du das mir genannt hast. Wie würdest du es jetzt persönlich einordnen?
Ich glaube, es ist eins meiner Lieblings-Nine Inch Nails Album, glaube ich. Als Gesamtwerk rangiert es irgendwie schon als heimlicher Top-Favorit. Also jetzt selbst die neueren Sachen, die haben alle im Einzelnen starke Momente. Es sind aber auch Alben, die ich total schwer vergleichen kann. Also das dann, hatte dann unter dem Titel Ghosts 1-4, also 1, 2, 3, 4, ein rein instrumentelles Album rausgebracht, was teilweise Ambient-Anleihen hat, aber auch teilweise wirklich eher so elektronisch-Piano-Miniaturen waren von 2-3 Minuten. Und also was völlig anderes ist als eben so ein Album wie The Fragile, weswegen ich das gar nicht vergleichen kann. Und es gibt Momente, in denen möchte ich The Fragile nicht hören, aber andere Sachen von Nine Inch Nails viel lieber, nicht weil sie besser oder schlechter sind, sondern weil er da was anderes macht. Aber ich, trotz allem ist irgendwie The Fragile hat für mich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Der ist nach wie vor wirklich ziemlich weit oben auf der Tierlist von Nine Inch Nails stehen lässt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also vielleicht auch gerade wenn du dich fragst, was du hören solltest, würde ich natürlich einerseits sagen, um irgendwie so ein Werk zu verstehen, war vielleicht The Fragile ein guter Einstieg, vielleicht ein umständlicher, vielleicht wäre der klassische Einstieg The Downward Spiral gewesen. Mhm. Könnte mir aber auch wirklich eher vorstellen, dass die späteren Sachen dann vielleicht doch auch für dich interessanter sind, weil da vielleicht dann doch an zwei, drei Stellen auch nochmal mehr eine Radiohead-Referenz vielleicht durchschimmert oder eben eine gesettelte, unaufgeregtere, weniger anbiedernde, ein bisschen mehr Understatement reinkommt, ein bisschen weniger so voll auf die 12, ein bisschen mehr so eine, ja, vornehme Art, auch das zu machen, was er eigentlich schon immer gemacht hat, aber irgendwie ein bisschen lässiger, ein bisschen souveräner eigentlich macht. Und klar, manchmal mag ich dieses Unkontrollierte sehr gerne, deswegen ist The Fragile da vorne dabei. Aber ich würde tippen, dass du vielleicht mit den späteren Sachen vielleicht sogar ein bisschen mehr anfangen kannst. Aber ich kann es ganz schwer sagen, weil die Diskografie von Nine Inch Nails ist einfach sehr divers. Und es gibt ganz verschiedene Zugänge, die man dafür nehmen kann. Und es gibt genügend Leute, die sagen, alles bis The Downward Spiral ist geil, danach geht's nur noch bergab. Manche sagen irgendwie, alles nach Year Zero, alles ab 2010 ist erst gut, ist erst hörbar geworden. Alles davor war mir zu kaputt industriell. Ich kann's, glaube ich, nicht wirklich, wirklich sagen, was mein Top-Album ist.
Ja, ich finde das sehr spannend, eigentlich. Also eigentlich finde ich KünstlerInnen spannend, die auch wirklich über ihre Karriere so verschiedene Sounds machen. Also wenn gerade so eine Streits ausbrechen, zu sagen, das sind so Bandzyklen, ab denen kann man eigentlich alles vergessen oder ab denen geht's erst los. Das zeigt ja eigentlich, also das weckt, glaube ich, immer erst mein Interesse. Und ich muss auch jetzt, um so ein bisschen auch so in Richtung Fazit zu kommen, muss auch sagen, ich habe das Album auf jeden Fall genossen, in gewisser Weise, nicht von Anfang an. Am Anfang war das erstmal sehr viel, auch zu verdauen. Gerade die Soundästhetik, ich bin halt auch einfach auch kein Industrial-Fan und das ist halt schon der Sound, der da häufig da ist. Ich meine, klar, wenn man dort das hört, ist man auch einiges an aggressiven Sounds gewöhnt. Also da wusste ich, okay, man muss sich da vielleicht auch ein bisschen durchbeißen. Und am Ende waren es halt dann auch wirklich eher die straighten, poppig bis rockigen Parts, die anbiedernden Parts eben, die mich dann rausgerissen haben. Aber ich merke, da ist halt was an der Band dran, was ich interessant finde. Also ich werde, glaube ich, auch dann mich jetzt, wo sozusagen das Embargo gefallen ist, werde ich mich auch mit der Band ein bisschen weiter beschäftigen. Also wenn das Ziel war, mich so ein bisschen, zumindest so ein bisschen zu heiß zu machen darauf, was so hinter Nine Inch Nails sonst so noch steckt, das hast du mit dem Album auf jeden Fall bezwecken können. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Songs, die ich mir auch weiterhin anhören werde. Ich glaube, die zweite Albumhälfte wird, also die Right Side, wird so bis auf ein paar Tracks, glaube ich, so ein bisschen aus meinem iTunes verschwinden. Aber da sind auf jeden Fall sehr gute Tracks dabei. Und ich finde es auch grundlegend auch einfach musikhistorisch spannend. Also man merkt halt einfach, da sind viele Dinge, die er einfach aufsaugt wie ein Schwamm aus dieser Musikhistorie. Ich habe auch viel Shoegaze zum Beispiel rausgehört aus dieser ganzen Ästhetik mit diesen Fassgitarren. Das ist auch was total bei My Bloody Valentine zum Beispiel drin ist. Und dann eben, was dann wiederum halt später weitergeht. Also eine Band, wo man auch merkt, sie hat halt ihren Platz in der Musikgeschichte und hat auch einfach, da ist halt auch einfach relevante Musik entstanden. Ich kann das jetzt ein bisschen besser nachvollziehen und ich kann jetzt auch ein bisschen besser nachvollziehen, was so manche KünstlerInnen, die ich höre, wo die so, was die sich vielleicht auch mal angehört haben. Da kann ich dir schon mal auf jeden Fall für danken.
Ja, ich glaube auch, auch wenn ich vorhin gar nicht so viele Referenzbands nennen konnte, ich glaube, dass Nine Inch Nails so eine Band, und das ist vielleicht bei mir genauso der Fall, vielleicht wie bei ganz vielen anderen, eher unterschwellig eigentlich gewirkt hat. Und weil diese Band so einen eigenen Sound hat und irgendwie auch nicht wirklich kopiert werden konnte, dass klar ist, dass man nicht eins zu eins jetzt die Linie nachzeichnen kann, wo man sagt, ah ja, die haben Nine Inch Nails gehört. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Generation wirklich von Musikern, die sind damit groß geworden und die haben das auf eine gewisse Art und Weise weitergetragen, ohne es eben eins und eins umsetzen zu können. Und das, ich glaube, allein deswegen ist es spannend, sich mal kurz diese, sage ich mal, sehr verschlungenen, verborgenen und unausgesprochenen Einflüsse, die mal ein bisschen freizulegen, weil man, wie du sagtest, dann doch an zwei, drei Stellen denkt, ah, daher könnte es vielleicht kommen. Und da muss man einfach sagen, ist Nine Inch Nails einfach auch in der großen Rockgeschichte, glaube ich, ein Kapitel, das man zumindest mal sich anschauen sollte und dann natürlich immer noch entscheiden muss, wie weit man dort eintaucht, aber als Wissenslücke doch, glaube ich, gewinnbringend schließen kann. Und Ja, Chris, wenn du keine Fragen mehr hast, freue ich mich, dass du damit was anfangen konntest. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass du sehr davon abgestoßen bist, weil es eben, das ist eigene Musik, es ist ein bisschen was anderes, glaube ich, doch, was als was du sonst hörst. Wir haben nicht drüber gesprochen, ich habe es selber lange nicht mehr angerührt. Ich hatte selber Angst, dass mir das überhaupt nicht mehr gefällt, was ich da damals irgendwie in meiner irgendwie mittleren Pubertät gehört habe. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass du was damit anfangen konntest und auch ein bisschen verstehen konntest, was ich vielleicht in dieser Musik damals oder bis heute gesehen habe.
Ja, ich glaube, du hast eigentlich einen ganz guten Schlusspunkt mitgesetzt. Also es hat mich sehr gefreut und du darfst gespannt sein, was in der nächsten Folge dich erwarten wird. Ich glaube, wir werden, was das Musikgenre angeht, doch jetzt nochmal einen kleinen Exkurs machen. Ja, aber mehr wird es dann, werde ich dann verraten. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas sagen?
Chris, ich bin gespannt auf den Tonträger, den du mir als Hausaufgabe aufgeben wirst. Und bedanke mich sonst einfach nur für das Gespräch und sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Genau, auf Wiederhören.